Hier ist das Kraftpaket, euer Podcast über Sport, Ernährung und Gesundheit. Wie immer aus Köln und wie immer mit Matthias Kolkmann und David Klinkhammer.
So, und dann schaue ich mal gerade auf meine Uhr. Oh, Matti, jetzt ist aber mal wirklich höchste Zeit ins Bett zu gehen, ne?
Nein, es ist doch noch gar nicht so spät.
Doch, wir hatten vereinbart, dass du um 21 Uhr ins Bett gehst.
Ich bin noch gar nicht so müde.
Du musst morgen in die Schule und da musst du aufpassen.
Oh Mann, darf ich noch das Sandmännchen gucken?
Das ist ja schon längst vorbei.
Oh nein, was anderes?
Ich bring dich ins Bett, du kriegst noch einen Gute-Nacht-Kuss und dann lese ich dir vielleicht noch eine Geschichte. Aber nur, wenn du dir die Zähne putzt.
Okay, das mache ich.
Und Zahnseide benutzen, ja.
Ja, die nehme ich immer.
Lüg mich nicht an.
Ah, Moment mal. Ich habe doch heute Mittag auch einen Mittagsschlaf gemacht. Da darf ich doch länger wach bleiben sogar.
Ja, das mag ja sein, dass ich das vielleicht mal gesagt habe, aber ich meine, was soll der Mittagsschlaf denn bringen?
Ja, der bringt so einiges, sagt zumindest die Wissenschaft. Denn sogenannte Powernaps, die nur ungefähr 20 bis 30 Minuten lang sein sollen, können tatsächlich die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern und für längere psychische Konzentration sorgen. Außerdem kann ein Powernap Stresshormone reduzieren und das Immunsystem stärken. Wichtig ist, dass man während dem Powernap nicht in die Tiefschlafphase kommt, also maximal 30 Minuten schläft. Am besten stellt man sich einen Wecker auf 20 Minuten zum Beispiel oder man wendet einen anderen Trick an, man nimmt einen Gegenstand, zum Beispiel einen Schlüssel in die Hand, lässt die Hand aus dem Bett hängen und wenn man in die Tiefschlafphase eindringt, entspannen sich die Muskeln, die Hand öffnet sich und der Gegenstand fällt hinunter. Schon wacht man auf. Man muss auch, wenn man diesen Powernap mittags anwendet, was durchaus Sinn macht, weil zu dieser Tageszeit meistens ein Leistungstief herrscht, man muss auf den Kaffee nicht komplett verzichten. Man kann sogar vor dem Powernap einen Kaffee trinken und dann einen sogenannten Coffee-Nap machen. Also man hat Kaffee getrunken, legt sich hin für 20 Minuten und die Koffeinwirkung setzt eh erst ab ca. 20 bis 40 Minuten nach dem Trinken von der Tasse Kaffee ein. Also ist hier auch beides möglich in Kombination. Ein Powernap ist nicht unbedingt erforderlich und sollte eigentlich immer nach Bedarf angewendet werden. Durch einen Mittagsschlaf Schlaf aufzuholen oder vorzuschlafen, wie in meinem Fall, macht insgesamt eher wenig Sinn. Man sollte schon gucken, dass man nachts regelmäßig schläft und auf seine 7 bis 9 Stunden Schlaf am besten kommt. Ich hatte jetzt gerade schon die verzögerte Wirkung von Koffein angesprochen. Macht es denn sonst allgemein Sinn, vor dem Schlafengehen Koffein zu sich zu nehmen?
Eigentlich eine sehr gute Frage, aber ich glaube, die Frage können wir uns eigentlich alle ganz gut selbst beantworten. Denn an jedem Morgen trinken wir ja eben Koffein, um wach zu werden. Und genau diesen Effekt hat Koffein eben. Koffein ist eine psychoaktive Stimulanz, die hauptsächlich als Adenosin-Rezeptor-Antagonist auftritt. Adenosin kennen wir auch in einem anderen Zusammenhang mit dem Adenosin-Triphosphat, was ja maßgeblich für die Energiebereitstellung verwendet wird. Und Adenosin alleine wirkt aber beispielsweise im Hirn schlafinduzierend. So, wenn wir jetzt einen Antagonisten haben, also einen Gegenspieler, dann hat dieser Antagonist, in dem Falle Koffein, die entgegengesetzte Wirkung, ne? Hemmt quasi das Adenosin, seine eigentliche Wirkung durchzuführen. Demnach stört Koffein den Schlaf und erhöht die Wachsamkeit. In einer Studie wurden Probanden 400 Milligramm Koffein verabreicht und dann wurde untersucht, wie sich das auf den Schlaf auswirkt. Unmittelbar vorm Schlafengehen, 4 Stunden und 6 Stunden vorm Schlafengehen. Ja, und das Ergebnis war, dass sogar 6 Stunden vorm Schlafengehen eine Konsumierung von 400 Milligramm Koffein zu negativen Auswirkungen in einzelnen Schlafphasen geführt hatte. Also Koffein vor dem Schlafengehen ist nicht zu empfehlen.
Außer eben bei Powernaps zum Beispiel, wo man dann die Intention hat, nach diesen 20 Minuten dann wirklich wieder aktiv und konzentrierter als vorher zu sein.
Ja, dann hast du als nächstes Alkohol erwähnt. Beim Alkohol ist es so, dass es traditionell eher eine entspannende Wirkung hat. Man sitzt vorm Kaminfeuer gemütlich mit einem Glas Rotwein, merkt dann, wie man langsam schläfrig wird. Und tatsächlich ist es so, dass Alkohol wie ein Beruhigungsmittel wirkt, ja. Das interagiert eben mit mehreren Neurotransmittern, die den Schlaf fördern können. Allerdings gilt das wirklich nur für kleine Mengen Alkohol. Werden die Mengen größer, kann das die Schlafqualität wiederum stören. So berichten beispielsweise Patienten mit Alkoholkonsumstörungen häufig über Schlaflosigkeit. Daher meine Empfehlung, ersetzt die Kneipentour mit den Kumpels doch einfach durch das Gläschen Rotwein am Abend. Ja, über die negative Auswirkung von Alkohol auf unsere Gesundheit und auch auf unsere sportliche Leistungsfähigkeit haben wir bereits in einer unserer Podcast-Folgen besprochen. Stichwort sportliche Leistungsfähigkeit. Wie sieht es denn mit Sport und Schlaf aus, Matthias?
Hier würde ich sagen, ungefähr 4 Stunden vor dem Schlafengehen keinen Sport mehr machen. Das liegt an der erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen, die eben den Schlaf stören könnten. Da ist einmal Adrenalin und einmal Cortisol im Vordergrund, die genannt werden sollten. Auf der anderen Seite kann Sport auch eine sehr positive Auswirkung haben auf den Schlaf. Denn wenn der Körper ermüdet ist, wenn der Körper physisch und psychisch ermüdet ist, können wir viel besser einschlafen. Ich kenne das, wenn ich kaputt bin nach dem Training, liege im Bett, bin komplett platt, fällt es mir relativ leicht, schnell einzuschlafen. Mir tut das ziemlich gut. Der Schlaf ist auch wichtig für physische Prozesse, die nachts ablaufen, die quasi die Regeneration vom Körper fördern. Ich hatte in der letzten Folge schon mal die Schlafphasen angesprochen. Da gab es einmal den Traumschlaf, der eher dafür da ist, psychische Aspekte zu verarbeiten. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und der Tiefschlaf, der eher der physischen Regeneration dient, wo die Reduktion der Muskelspannung im Vordergrund steht, wo der Körper Melatonin induziert, eben in diesen tiefen Schlaf kommt und dadurch auch die Ausschüttung von Wachstumshormonen stimuliert, zum Beispiel Somatotropin. Auf diese Weise finden dann in der Nacht wichtige Muskelaufbau- und Reparaturprozesse statt, die der Körper dringend benötigt, um das Training vom Tag aufzuarbeiten. Nicht nur deswegen ist Schlaf ein absoluter Leistungsfaktor, auch im Spitzensport. In der Nacht werden psychomotorische Abläufe besser verinnerlicht. Und das zeigt sich auch zum Beispiel an Trefferquoten bei Basketballspielern oder Tennisspielern, die eine erhöhte Treffsicherheit haben, wenn sie ausgeschlafen sind. Auch das Verletzungsrisiko steht hier im Vordergrund. Es wurde gezeigt, dass bei weniger als 8 Stunden Schlaf pro Nacht die Verletzungsanfälligkeit bei Sportlern erhöht sein kann.
Mich würde mal interessieren, wie der Schlafrhythmus von so einem Spitzensportler aussehen könnte. Hast du da konkrete Beispiele?
Ja, im Leistungssport sind ja Routinen absolut entscheidend. Über Routinen haben wir auch schon mal in unserer ersten Folge gesprochen. Die sind unheimlich wichtig, um das Leistungsniveau sicherzustellen und um den Sportler zu verbessern. Hier habe ich ein Beispiel von Cristiano Ronaldo, kennt vielleicht einige von euch, der hat ein interessantes Schlafverhalten. Der schläft polyphasisch, also der hat nicht einmal 8 bis 9 Stunden Schlaf am Stück, sondern er splittet seine Schlafeinheiten in 5 Abschnitte. Die dauern jeweils 90 Minuten und das verteilt er dann auf den Tag, so wie es in seinen Tagesablauf passt. Damit kommt er insgesamt dann auf 7,5 Stunden Schlaf. Das ist extrem ungewöhnlich und sicherlich für die wenigsten so umsetzbar. Es gibt auch keine Belege dafür, dass das irgendwie leistungssteigernd oder gesund sein könnte. Aber man muss einfach sagen, dass sein Erfolg ihm auf jeden Fall recht gibt, indem er seit Jahren auf einem Weltklasse-Niveau Fußball spielt. Ein anderes Beispiel ist Roger Federer, einer der besten Tennisspieler der Welt. Der ist ein Schlafliebhaber, kann man sagen. Er schläft 11 bis 12 Stunden am Tag, also am Stück, nicht wie bei Ronaldo, er schläft 11 bis 12 Stunden am Stück, um eben das intensive Training zu verarbeiten, sagt er. Auch noch eine verrückte Sache, die Michael Phelps zeitweise gemacht hat. Er hat in seinem Schlafzimmer quasi Hypoxiebedingungen geschaffen, also er hat im Sauerstoffmangel übernachtet. Was wollte er damit erreichen? Durch diesen niedrigen Sauerstoffgehalt wird der Körper dazu angeregt, zusätzlich Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, zu bilden, wodurch die Ausdauerleistungsfähigkeit verbessert werden kann. Insgesamt kann man jetzt sagen, dass wir für den guten Schlaf Bewegung benötigen am Tag, aber auch für gerade intensive Bewegungen benötigen wir Schlaf, weil hier eben viele Prozesse stattfinden, zum Beispiel werden toxische Verbindungen abtransportiert, über das Lymphsystem, es werden abgestorbene Zellen eliminiert. So ist am Ende die Psyche und die Physis wieder voll funktionstüchtig und ja, gerade Sportler sind nach dem Aufstehen dann wieder mental topfit und bereit für neue sportliche Herausforderungen. In der letzten Folge haben wir schon über das Hormon Melatonin gesprochen, was ja diesen Tag-Nacht-Rhythmus zentral steuert. Und gibt es denn da irgendwie Möglichkeiten, dieses Hormon, diesen Hormonspiegel zu beeinflussen und eventuell dadurch meine Schlafqualität verbessern zu können, David?
Also es gibt zum einen die gute alte warme Milch. Kennt man ja noch von früher. Wenn man nicht schlafen konnte, gab es einfach ein Glas Milch und dann schläft man anschließend wie ein Baby. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass Kühe natürlich auch Melatonin produzieren. Dies kann eben die endogene Wirkung unseres eigenen Melatonins beeinflussen, somit dann eben auch die Einschlafzeit verkürzen. Zum anderen müssen wir jetzt auch nochmal über Tryptophan sprechen. Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin und Melatonin. Zur Erinnerung nochmal, Serotonin ist auch ein Hormon, Neurotransmitter, was für den Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich ist. Das heißt, Sero und Melatonin in Kombination sorgen maßgeblich für die Schlafqualität und die Einschlafphase. Damit diese Neurotransmitter eben aktiv werden können, muss das Tryptophan, was eine essentielle Aminosäure ist, die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das gelingt vor allem immer dann, wenn Tryptophan im Verhältnis zu den anderen Large Neutral Amino Acids konzentrierter auftritt. Ja, also das Verhältnis von Tryptophan zu den anderen Aminosäuren sollte hier einfach höher sein. So, jetzt darfst du dreimal natürlich raten, welches Produkt viel Tryptophan enthält. Natürlich die Milch. Also zum einen direkt Melatonin und zum anderen aber eben auch die Vorstufe von Melatonin und Serotonin, Tryptophan. Übrigens Fun Fact, es gibt die sogenannte Nachtmilch. Das heißt, die Kühe werden wirklich bei Nacht gemolken, weil da der Melatoninspiegel natürlich am höchsten ist. Und die Nachtmilch ist in vielen Kulturen auch wirklich als Einschlafmittel anerkannt. So, nun möchte ich natürlich auch den Leuten was mit auf den Weg geben, die sich rein pflanzlich ernähren, nämlich die Sauerkirsche. In verschiedenen Experimenten konnte man hier feststellen, dass eine Supplementierung mit Sauerkirschsaft dazu geführt hat, dass im Urin mehr Melatoninkonzentration festzustellen war. Und darüber hinaus hat sich auch das Schlafverhalten der untersuchten Personen erheblich verbessert. Zum einen die Gesamtschlafzeit, aber eben auch die Schlafqualität in den einzelnen Schlafphasen. Auch nicht zu vernachlässigen bei dieser Powerfrucht, du hattest es ja eben schon mal angesprochen, bei Stressreaktionen im Körper, ist die antioxidative Wirkung von Sauerkirschen. Sprich, bei Personen, die unter akutem Schlafmangel leiden, die sind auch einem erhöhten oxidativen Stress im Körper ausgesetzt. Das bedeutet einfach, dass im Körper Radikale frei werden, die unsere Zellstruktur umbauen oder zerstören kann. Und Antioxidantien, die sind dazu da, diese freien Radikale zu binden und quasi aus dem Körper zu scheiden. Und die Sauerkirsche enthält eben diese Antioxidantien, genauso wie die Kiwifrucht, Bei der Kiwifrucht hat man beispielsweise in der Studie herausgefunden, dass 2 Kiwifrüchte eine Stunde vorm Schlafen gehen Auswirkungen auf die Schlafqualität bei Erwachsenen mit chronischen Schlafproblemen hatte. Was die Kiwi natürlich zu einer absoluten Powerfrucht macht.
Das hört sich ja alles nach sehr guten, natürlichen und gesunden Wegen an, sein Einschlafen zu verbessern durch normale Lebensmittel. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wusstest du, dass über 1 Million Leute in Deutschland abhängig sind nach Benzodiazepin am Schlafmittel?
Nee, wusste ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ich glaube, dass viele Leute unter chronischem Schlafmangel eben auch leiden und für sie irgendwie der einzige Ausweg eben darstellt, diese Mittel zu sich zu nehmen.
Ja, und die wirken eben am Anfang ziemlich gut, wenn die verschrieben werden. Das Problem ist, dass nach 2 Wochen oder ab 2 Wochen schon eine Abhängigkeit da ist und dass dann eben Entzugssymptome auftreten und die Personen dann relativ schwierig auch wieder von den Mitteln wegkommen. Deswegen ist wichtig, die einschleichen und auch wieder ausschleichen zu geben, also die Dosis langsam zu steigern und im Nachhinein dann auch wieder langsam abklingen zu lassen. Die wirken so, dass das ZNS, also das zentrale Nervensystem, gedämpft wird. Sie haben eine beruhigende und teilweise auch schon betäubende Wirkung auf den Menschen und helfen deshalb extrem gut zum Einschlafen. Aber wie gesagt, sie machen abhängig und wenn man dann irgendwann nicht mehr schlafen kann, ohne eine Tablette zu schlucken, ist sicherlich der falsche Weg, wenn man andere Möglichkeiten hat.
Ja, absolut. Da gibt es dann die Lebensmittel, die beruhigend auf das Nervensystem wirken. Wenn man in den Drogeriemarkt geht, sieht man viele Lebensmittel bzw. Salben, Cremes oder Dragees, die Baldrian enthalten. Baldrian hat eine extrem beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Darüber hinaus, und das ist mir beim letzten Mal auch aufgefallen, in der gleichen Sektion in dem Drogeriemarkt gibt es jetzt vermehrt Hanfprodukte und ein prominentes Hanfprodukt ist das sogenannte CBD-Öl. Beziehungsweise CBD bedeutet ja nichts anderes als Cannabidiol und Cannabidiol ist einer der Inhaltsstoffe der Hanfpflanze. Die Hanfpflanze hat über 80 Cannabinoide und CBD ist dann eben eines davon. Im Gegensatz zu THC ist auch ein Cannabinoid, hat CBD allerdings keine berauschende Wirkung bzw. psychoaktive Wirkung. Nein, im Gegenteil, CBD unterstützt das körpereigene Opioid-System, das heißt, es hilft bei der Freisetzung von Endorphinen und Endorphine werden beispielsweise ausgeschüttet, wenn wir akuten Stresssituationen ausgesetzt sind, um den Körper quasi ein bisschen runterzufahren. Das kann beispielsweise nach Verletzungen sein oder eben auch, wenn wir psychischen Stress haben, wenn wir Angststörungen haben, da kann CBD wirklich helfen. Und es gibt schon viele klinische Studien, die Wirksamkeit von CBD unterstrichen haben. Ne, und du hattest es ja schon gesagt, im Schlaf geht es ja auch darum, dass man in den verschiedenen Schlafphasen immer weiter anfängt, die Muskulatur mehr und mehr zu entspannen. Und es ist natürlich sehr förderlich, wenn wir bereits in einen entspannten Zustand ins Bett gehen würden. Ja, und der Matti und ich, wir sind in die besondere Ehre jetzt gekommen, dass wir das CBD-Öl mal testen können. Unser Sponsor, das Solution, hat da 2 Pröbchen auf den Weg gebracht. Und ja, jetzt haben wir eben die Möglichkeit, das aus verschiedenen Sichtweisen einmal zu testen. Zum einen ist es für uns natürlich interessant, als erholungsförderndes Mittel nach dem Sport, dass die Erholungsphase vielleicht ein wenig geringer ausfällt, dass der Muskelkater vielleicht nicht so schmerzhaft ist. Wir sind da völlig offen, was die Effekte angeht. Zum anderen aber eben auch für stressige Situationen, denen wir beide ja beispielsweise momentan ausgesetzt sind. Der Matti, der ist im Medizinstudium und arbeitet jetzt gerade in dieser Corona-Krise im Gesundheitsamt, wo natürlich auch viel zu tun ist. Das heißt, die psychische Belastung ist da natürlich auch gegeben. Ja, und bei mir ist es des Öfteren mal so, dass ich gerade in den Abendstunden, ich kann nicht sagen, woran es liegt, Probleme mit dem Einschlafen habe. Das heißt, wir gehen da eigentlich vollkommen unvoreingenommen ein, werden das testen und halten euch bei diesem Produkt natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Ja, und ich glaube, an dieser Stelle ist es dann auch einfach mal erlaubt, eine kleine Werbung zu machen. Und zwar, wenn ihr dieses Produkt auch gerne einmal testen möchtet. The Solution hat einen Produktcode für uns generiert und der heißt Kraftpaket 10. So könnt ihr quasi auf eure Bestellung 10% sparen und ja, vielleicht auch in den Genuss der Entspannung kommen. Wobei ich jetzt mehrfach das Nervensystem angesprochen habe. Wie sieht es denn eigentlich mit der Zentrale aus? Wie sieht es denn eigentlich mit dem Gehirn aus? Was passiert im Gehirn während der Einschlafphasen? Was man immer wieder hört, ist ja, dass Inhalte, die im Kurzzeitgedächtnis über den Tag aufgenommen wurden, dann über Nacht in das Langzeitgedächtnis übergehen. Kannst du da vielleicht was zu sagen, Matti?
Ja, genau, so ähnlich ist das auch. Hier ist vor allem das deklarative Gedächtnis wichtig. Also das Gedächtnis, wenn wir neue solches Faktenwissen zum Beispiel lernen. Da haben zwei Forscher aus den USA, Matthew Wilson und Bruce McNaughton, die haben bereits in den 90er Jahren da einen Durchbruch geschafft. Und zwar ließen die Ratten durch ein Labyrinth laufen. Dabei zeigen einige Nervenzellen, auch Place Cells genannt, im Hippocampus eine auffällige Aktivität. Die Forscher konnten für den Weg, den eine Ratte im Labyrinth ging, dann ein Aktivitätsmuster dieser Zellen aufzeichnen. Und entscheidend ist, dass genau dieses Muster die Forscher, während die Ratten schliefen, dann wiederfanden. Also diese Place Cells rekapitulierten also in der Nacht die Informationen von den Orten, die die Ratten am Tag besucht hatten. Dieses Phänomen wurde dann von zahlreichen Forschern auch weiter untersucht und es wurde herausgefunden, dass tatsächlich Informationen, die beim deklarativen Lernen am Tag ja, ins Gehirn gelangen, die aufgenommen werden, im Hippocampus zwischengespeichert werden. Das kann man sich wie so einen Zwischenspeicher vorstellen. Und dass alles Relevante, zum Beispiel beim Vokabellernen, dass diese Wörter, diese verknüpften Wörter, dann tatsächlich in der Tiefschlafphase in das Langzeitgedächtnis übertragen werden. Sprich, nicht nur nach körperlicher Belastung ist es wichtig, ausreichend zu schlafen, sondern auch, wenn man intensiv lernen muss, zum Beispiel für eine Klausur, macht es Sinn, hier ausreichend auf Schlaf zu achten, weil erst im Schlaf wirklich das Gelernte dann auch längerfristig hängen bleibt und man sich noch in ein paar Tagen oder bestenfalls Wochen dann dran erinnern kann. David, dann nochmal zurück zu diesen natürlichen Schlafmitteln, die du eben vorgestellt hast. Was kann ich noch machen, außer Kirschen essen oder eine warme Milch vorm Schlafengehen trinken?
Okay, dann hier einfach nochmal ganz kurz für das Einschlafverhalten. Und zwar von nächtlichem Essen spricht man jetzt nicht unbedingt, wenn man nachts schlafwandelt, zum Kühlschrank geht und sich da noch die Essensreste vom Mittag rausholt. Von nächtlichem Essen spricht man, wenn man 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen seine letzte Nahrungsaufnahme hatte. Ja, solche Mahlzeiten haben nachweislich eher einen negativen Effekt auf unsere Schlafqualität, aber hier geht es auch wirklich um ja, größere Mahlzeiten. Ne? Also die Kiwis, die ich eben angesprochen hatte, eine oder zwei Kiwis, eine Stunde vorm Schlafengehen, würde jetzt hier nicht reinfallen. Dann die einzelnen Schlafphasen sind so angelegt, dass der Energieaufwand und die Fettoxidation so in den ersten 4 Stunden des Schlafs abnehmend sind und im Anschluss bleiben die relativ stabil. Nochmal zur Erklärung, der Körper durchläuft 4 bis 6 Schlafzyklen, die sich eben in dieser Non-REM-Schlafphase gliedern, die aus Einschlafen, Leichtschlaf und Tiefschlaf besteht und eben den Traumschlaf. Ja, und die Kohlenhydratoxidation ist in diesem REM-Schlaf, also einer der ersten Schlafphasen, relativ hoch, also höher als in den anderen Schlafphasen, weswegen man hier davon ausgehen kann, dass Kohlenhydrate die REM-Schlafphase fördern kann. liegt auch einfach daran, dass die Hirnaktivität hier ein bisschen hochgefahren ist in der REM-Schlafe. Der Matthias hat es ja schon erklärt gehabt und dass der Körper hier einfach eine bessere Verwertung für die Kohlenhydrate hat. Für die Einschlafzeit könnten die Kohlenhydrate ebenfalls eine positive Wirkung entfalten, denn sie wirken eben auch auf die eben angesprochene essentielle Aminosäure Tryptophan. Das heißt, wenn wir eine High-Carb-Mahlzeit mit im besten Fall auch noch einem hohen glykämischen Index hatten, ja, der glykämische Index sagt eigentlich nur aus, wie schnell der Zucker aus der Nahrung in das Blut aufgenommen wird. Je weniger Ketten der Zucker hat, desto schneller geht das, weil es einfach schneller vom Körper abgebaut werden kann, die einzelnen Zuckermoleküle. Und wenn Zucker in den Körper gelangt, beziehungsweise ins Blut gelangt, dann wird ja Insulin ausgeschüttet. Und Insulin wirkt sich eben positiv auf dieses Tryptophan-Aminosäuren-Verhältnis aus. Das soll ja zugunsten von Tryptophan gestaltet sein, sodass Tryptophan die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, um dann eben Serotonin und Melatonin zu synthetisieren. Jedoch ist hier der Zeitpunkt der Einnahme dieser Mahlzeit entscheidend, denn den größten Effekt hat das Beschriebene wirklich, wenn wir 2 bis 4 Stunden vor dem Schlafen gehen, diese Mahlzeit zu uns nehmen. Wenn wir jetzt beispielsweise 1 Stunde vorm Schlafen gehen, eine zuckerhaltige Speise zu uns nehmen, dann hätte das Insulin beispielsweise eine negative Wirkung auf das bereits ausgeschüttete Melatonin und das wiederum könnte die Einschlafphase verkürzen.
Dann weiß ich jetzt, was ich auf jeden Fall essen muss, wenn ich nicht schlafen kann. Wenn es dann trotzdem nicht hilft, ja, vielleicht nochmal diese Atemübungen, die wir in der ersten Folge schon vorgestellt hatten, mal durchführen oder kurz aufstehen, in einen anderen Raum gehen und dann nochmal schlafen legen. Ich denke, wir haben jetzt einige Tipps genannt und das sollte dann noch ohne Schlafmittel hoffentlich klappen. Was mich noch interessiert, David, schläfst du auf dem Bauch, auf dem Rücken oder auf der Seite?
Auf dem Rücken.
Okay, schon immer oder?
Ja, schon immer. Also ich kann auf dem Bauch nicht schlafen, weil ich da immer das Gefühl habe oder Angst habe, dass ich ersticke, wenn ich meinen Kopf ins Kopfkissen drücke. Und wenn ich meinen Kopf so zur Seite lege, dann habe ich am nächsten Tag Nackenprobleme. Dann auf der Seite finde ich auch irgendwie nicht bequem, weil man hat irgendwie weniger Auflagefläche. Man liegt nicht so gemütlich da und hat irgendwie das Gefühl, alles immer ausbalancieren zu müssen. Für mich ist die beste Lage wirklich auf dem Rücken, auf einer harten Matratze. Also auch nicht, wo ich dann irgendwie einsinke und meine Wirbelsäule dann nicht mehr unterstützt wird, sondern wirklich eine harte Matratze in Rückenlage.
Und schläfst du auf dem Rücken ein und wachst auf dem Rücken auch wieder auf?
Ja.
Okay, weil ich habe herausgefunden, dass wir 25 Mal aufwachen in der Nacht und uns drehen auch. Ich weiß nicht, vielleicht bleibst du die ganze Zeit in Rückenlage ganz ruhig liegen. Das kann natürlich sein. Also gibt sicherlich auch Ausnahmen da. Ich selber schlafe auf dem Bauch ein. Ich kann eigentlich auch nur auf dem Bauch einschlafen. Genau. Mein Kopf ist aber nicht im Kopfkissen drin, zum Glück, und bin auch noch nicht erstickt, sondern lege den Kopf dann zur Seite. Ich habe eher Probleme, wenn ich auf dem Rücken liege, dass ich dann eher anfange, tatsächlich zu schnarchen und da eher dann mit Luftnot zu kämpfen habe. Deswegen schlafe ich eher auf der Seite oder auf dem Bauch. Es gibt natürlich auch hier wieder viele Meinungen zu, was besser und was schlechter sein soll. Es gibt zu allen Vor- und Nachteile. Rückenschläfer, so wie du, die haben eher eine gerade Wirbelsäule. Man sollte dann darauf achten, dass das Kissen nicht zu dick ist, dass die Halswirbelsäule auch ganz normal in Verlängerung zur Brustwirbelsäule liegt. Und ja, wer schnarcht, könnte es nämlich dann eben doch in einer anderen Position probieren. Denn in Rückenlage wird durch die Schwerkraft werden Zäpfchen und Gaumen runtergezogen, wodurch eben eine zusätzliche Verengung der Atemwege erfolgt. Deshalb könnte hier zum Beispiel ein Schlafen auf der Seite von Vorteil sein. Bei Seitenschläfer ist es aber so, dass die manchmal mit Hüft-, Knie- oder Rückenschmerzen Probleme kriegen. was daran liegt, dass die Hüfte nicht gerade ist und die Knie häufig aufeinander drücken. Hier könnte man zum Beispiel ein Kissen zwischen die Knie legen. Ja, beim Bauchschläfer ist die Gefahr groß, dass der Nacken überlastet ist. David hat schon gesagt, das ist ein bisschen komisch, wenn man das Gesicht ins Kissen drückt. Wenn man den Kopf zur Seite nimmt, ist natürlich auch die Halswirbelsäule nicht gerade. Deswegen sollte man hier unbedingt auf ein flaches Kissen achten. Und ihr merkt, jetzt, ich habe jetzt keine Schlafposition irgendwie besonders herausgehoben, dass die perfekt ist. Und so ist es auch. Jeder muss da auch für sich selber wissen, wie er am besten schläft. Und man dreht sich sowieso im Schlaf. Und jeder weiß sicherlich für sich selber auch, wie er am besten einschlafen kann. Ganz interessant, es gibt noch verschiedene Aussagen über Personen, die eine bestimmte Schlafposition einnehmen.
Okay.
Da habe ich mal eine Aussage über den Freifallschläfer rausgesucht. Der Freifallschläfer ist auf dem Bauch schlafend, mit dem Kopf zur Seite gedreht und in den Armen ein Kissen wiegend vorzufinden. Also es passt ja fast auf mich, außer dass ich in den Armen eigentlich kein Kissen habe.
Sondern eine Frau.
Und der Freifallschläfer. Die Freifallschläfer können nervig und aufdringlich sein und mögen keine Kritik. David, passt das zu mir? Jetzt sag nichts Falsches.
Nee, also eigentlich nicht. Also
Dankeschön.
Würde ich jetzt nicht sagen. Aber du hast ja auch kein Kissen in der Hand. Vielleicht liegt es daran.
Gut, David, jetzt zu dir. Der Rückenschläfer. Willst du hören, was hier über dich gesagt wird?
Nein. Ja.
Aber alle anderen wahrscheinlich. Also wer in Rückenlage einschläft, gilt als König des Schlafes und schreitet auch tagsüber gerne mit vor Stolz geschwellter Brust durch das Leben. Oftmals handelt es sich um Einzelkinder, die wie Nesthäkchen aufgezogen wurden und in ihrem Leben besonders große Aufmerksamkeit von ihrer Umgebung fordern. Den selbstbewussten Rückenschläfern sagt man zudem nach, dass sie mit sich und ihrer Umwelt vollständig im Reinen sind. Halten sie zum Einschlafen noch ein Kissen fest? Machst du das?
Nein.
Oh, denn dann wärst du ein guter Zuhörer und hilfsbereit.
Was hast du gesagt?
Ja, also interessant. Ich glaube, das sagt ziemlich gar nichts aus. Aber
das ist wie so ein Horoskop, ne? Ja. Da sind dann so ein, zwei Dinge, die auf einen zutreffen und dann sagt man, ja, stimmt.
Das könnte sein.
Ja, total allgemein gehalten, ne? Aber ich kann von mir aus sagen, dass ich nicht immer mit mir und der Umwelt irgendwie im Reinen bin und ich würde mich jetzt auch nicht als über selbstbewusst darstellen. Was halt stimmt, ist ja die stolz geschwellte Brust, aber es liegt halt auch so ein bisschen an meiner Muskulatur.
Wahrscheinlich.
Nein, alles gut.
So, ihr Lieben, im Namen von Matti und mir wünschen wir euch allen eine kurze Einschlafphase, einen langen, erholsamen Schlaf mit einer hervorragenden Schlafqualität in einer Schlafposition, die eurem Körper nicht schadet, mit Träumen erfüllt, die euch für euer Leben viel Glück, Liebe etc. prophezeien. Und darüber hinaus wünschen wir euch, wenn es mal nicht so klappt mit dem Schlafen, dass ihr ein paar dieser Techniken mitnehmen könnt, einfach nochmal so ein bisschen auf eure Ernährung achtet, was esst ihr so am Tag, was esst ihr vor allen Dingen akut vorm Schlafen gehen, in den letzten Stunden vorm Schlafen gehen, dass ihr das nochmal so ein bisschen screent und vielleicht da auch nochmal ansetzt. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge und hoffe, dass ihr alle wieder dabei seid. Also schlaft schön!